Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs every cursing sharp toes. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair. We will not lower our voice.
Hallo zurück bei unserem nächsten Kapitel. Und ich möchte, bevor wir die Geschichte noch ein Stück weiterlesen, mit einem Zitat anfangen, um euch mit reinzunehmen, worum es heute geht. Das Zitat ist von Doris Wolf und das habe ich gefunden, weil eine ganz liebe Hörerin der Audioreise das gepostet hat in unserer Gruppe und da ein schöner Dialog entstanden ist. Und zwar, das Matriarchat kannte weder Väter noch Götter. Die Entdeckung der biologischen Vaterschaft geschah vor nur etwa 5500 Jahren. Sie führte in eine Zeit von extremer Gewalt, Elend und Ungerechtigkeit. Und erst die Erkenntnis der biologischen Vaterschaft führte zur Erfindung eines ersten männlichen Gottes. Das ist von Doris Wolf. Und das Dokument, wer da noch tiefer rein möchte, ist auch in der Gruppe verlinkt. Das kann ich empfehlen. Ich will einfach noch mal so einen kurzen Zusammenhang aufzeigen. Wir haben ja auch von Adam und Eva gesprochen und warum die Kirche diese Adam- und Eva-Geschichte als Schöpfungsgeschichte der Menschheit erzählt. Das war nicht die Schöpfungsgeschichte der Menschheit, sondern es war der Moment, wo sich Adam, also der Mann, darüber bewusst wurde oder bewusst gemacht wurde von Eva, wenn man sie richtig erzählt, nicht so wie die Kirche, dass Vaterschaft existiert, bedeutet, dass der Geschlechtsakt Folgen hat, nämlich, dass da ein Kind entstehen kann. Ja? Das ist nicht die Schöpfungsgeschichte der Menschheit, sondern die Erfindung oder die Entdeckung der Vaterschaft, die eben laut Doris Wolf erst vor 5500 Jahren passiert ist und mit der dann diese Umkehrung der Prinzipien angefangen hat, die wir in den letzten Teilen besprochen haben. Ja, also wo mit der biologischen Vaterschaft wurde die Erbfolge verändert und das hat zu all den Problemen geführt, zu den Zerstörungen, zu den Kriegsführungen und so weiter, bis hin zur Ausuferung des Patriarchats bis zum heutigen Zustand. Und für alle, die da tiefer rein wollen, will ich es auch wirklich nochmal, ich will eine Einladung an euch aussprechen, in Rise Untamed, das ist unser Kurs, wo es darum geht, die Hexenwunde zu heilen und wieder in deine göttliche Schöpferinnenkraft zu kommen, gehen wir noch sehr viel tiefer darauf ein, was denn das Patriarchat genau bedeutet. Ja, weil das reisen wir ja hier immer nur so an, aber es ist ganz wichtig, das auch wirklich in allen Ausuferungen zu verstehen. Und auch das, worum es jetzt heute in dem Kapitel geht, nämlich die Idee von, wer ist eigentlich göttlich, beziehungsweise die, sagen wir mal so, der Frau das zurückzugeben, dass sie göttlich ist. Auch das ist etwas, da können wir Jahre dazu arbeiten und forschen, nämlich den Göttinnenkult wieder, uns daran wieder zu erinnern, ja, was wir eigentlich für Göttinnen haben. Frau Holle ist ja nur eine Göttin, an die wir uns hier zurückerinnern können. Und es gibt unzählig viele, die uns quasi durch das Patriarchat und das Christentum genommen worden sind. Genau. Lasst uns weiterlesen, Julia.
Ja, ich hätte noch einen Impuls noch dazu, bevor wir da jetzt reingehen in das Bild von Göttin und Gott. Weil nämlich auch immer wieder jetzt so die Frage aufkam bei uns in der Gruppe, aber irgendwie braucht doch der Mann eine Rolle, ja, aber irgendwie braucht doch, die sind doch nicht einfach unnütz. Ich überspitze es jetzt so ein bisschen. Und nein, das sind sie natürlich überhaupt nicht. Und natürlich haben sie ihre Rolle, so. Und was wir machen in Rise Untamed ist, dass wir eben auch, also in unserem Gruppenprogramm ist, dass wir eben auch aufzeigen, wie kann denn das Männliche und das Weibliche gesund gelebt werden. Wir sprechen von einem inneren König und von der inneren Königin und von der Union, also der Ehe dessen in uns sozusagen oder dieser Vereinigung. Ehe ist das ja negativ geprägt, aber diese Vereinigung dieser zwei Energien, und das zeigt dann nämlich einen gesunden Weg auf, wie beides einfach in seiner natürlichen gesunden Rolle existiert und sich gegenseitig auch bedingt und miteinander verwoben ist. Das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Es gibt da natürlich Lösungswege, ja. Und
Ja.
da gehen wir dann aber eben in Rise and Tank drauf ein. Genau.
Ich sagte auch immer total gerne, dass wenn wir das mütterliche Prinzip in den Mittelpunkt stellen, also Muttergöttin, ja, und das mütterliche Prinzip, so wir als Frauen, wir gebären sowohl Töchter als auch Söhne und uns liegt das Wohl beider gleichermaßen am Herzen. Das heißt, das mütterliche Prinzip ist immer dafür Ausgleich zu sorgen und dafür, dass es allen gut geht. Das heißt, wenn wir das umkehren würden, ja, also wenn wir biologische Vaterschaft, dieses Prinzip können, wir können es ja gar nicht rückgängig machen, weil wir sind uns darüber bewusst, ne, also dass wie Väter entstehen und dass sie entstehen. Das heißt, es gibt sowieso kein Zurück, es gäbe nur ein, wie kreieren wir jetzt etwas Neues und wie bringen wir eben dieses mütterliche Prinzip wieder in den Mittelpunkt. Ja, und es wäre niemals einfach nur, weil das wird oft, sag ich mal, so vorgeworfen oder die Frage wird gestellt, nicht einfach den Spieß rumgedreht, so, und dann ist es ja nicht besser, sondern es ist einfach komplett ein anderes Prinzip. Es ist nicht den Spieß rumdrehen, sondern das mütterliche Prinzip in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein anderes Prinzip, was sich um das Wohle aller am meisten kümmert. Und das patriarchale Prinzip sorgt dafür, dass Einzelne sich selber bereichern. Ja, und immer die, die am meisten Macht haben, und das sind dann am Ende vor allem die Männer und davon auch nur wenige. Wenn man das mal durchdenkt, ist es eben nicht einfach nur ein Spieß rumdrehen, sondern es nimmt eine ganz andere Richtung an. Okay. Ilse Bilse, keiner Wilse. Kam der Koch und nahm sie doch. Ach, wär sie doch beim Koch geblieben, so hätt sie sich nicht aufgerieben. Aber nein, 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 sie wollte mehr haben, wollte mehr und mehr sein. Und so fiel sie auf den Menschenfischer rein. Es war einmal ein Fischer, begann Bertha ein Märchen zu erzählen, der saß an der See. Er saß und saß. Da ging seine Angel auf Grund, tief hinunter, und als er sie heraufholte, zog er einen großen Butt heraus, der sprechen konnte, und bat, ihn wieder ins Wasser zurückzugeben. Ich weiß, erklärte Hans. Die Frau des Fischers, die Ilsebill, wollte immer mehr. Erst eine kleine Hütte, dann ein steinernes Gutshaus. Später wollte sie König, Kaiser und Papst werden. Zum Schluss Gott. Was für eine Vermessenheit. Für diese maßlosen Wünsche der Frau wurde das Fischerehepaar wieder in den alten Zustand, in einem Pisspot leben zu müssen, zurückversetzt und war nun gezwungen, weiter dort zu leben. Da hatten die beiden aber richtig Glück, dass sie nicht härter bestraft wurden, warf Bertha schmunzelnd ein. Sonst wird solch eine Hybris, Gott sein zu wollen, meist härter bestraft wie Tityos, Sisyphos oder Tantalos, die dafür im Tartaros landeten, oder Ikaros, der abstürzte, als er zu hoch geflogen war. Und die Märchen? Fragte Hans nun etwas verunsichert. Da werden die Frauen für ihre Hybris bestraft, wie Aschenputtels Stiefschwestern, denen die Augen von den lieblichen Täublein ausgepickt werden, oder eben die Ilsebill, erklärte Bertha. Während die Männer für ihre Hybris einen gerechten Lohn bekommen, so das tapfere Schneiderlein oder der gestiefelte Kater. Aber zurück zur Ilsebill. In diesem Märchen geht es eigentlich nicht um die Maßlosigkeit der Wünsche. Vielmehr wird den Frauen in diffamierender und zynischer Weise gezeigt, was sie ursprünglich einmal gehabt haben und nun nicht mehr besitzen. Und wenn sie doch den Wunsch äußern, dies zurückzubekommen, dann werden sie verlacht und verhöhnt und müssen wieder in den Pisspot zurückkehren. Hans schaute Bertha fragend an. Den Frauen gehörten in der Vergangenheit die Hütten und Häuser der Sippen, die sie meist selbst gebaut hatten. Vielfach verfügten die Frauen auch über das Land, auf dem sie Gartenbau betrieben. Diese Nutzungsrechte haben sie dann an die Töchter weitergegeben, vererbt. Die Frauen konnten aber noch mehr. Sie waren Anführerin, Jägerin und wenn nötig auch Kriegerin, um das Stammesgebiet zu verteidigen. Ja, sie waren Königin oder saßen als Magna Mater dem Rat der Ältesten vor und konnten die Geschichte der Gemeinschaft mitbestimmen und Streitigkeiten schlichten. Frauen sind in solchen Positionen häufig viel erfolgreicher als Männer und das bis in die Gegenwart hinein. Kriege, Eroberungskriege und Gewaltverbrechen gehen meist von den Männern aus. Warum sollte die Frau nicht ein besserer König oder Kaiser sein? Fragte Bertha. Die Frauen waren für die Religion und Weltanschauung zuständig, während sich die Männer um kriegerische Eroberungen oder aggressives Machtstreben kümmerten und ihre toxischen Männlichkeiten als Gockel oder als Pfau ausleben wollten. Frauen sorgten sich mehr um das Seelenheil und Wohlbefinden der Gemeinschaftsmitglieder als die Männer. Für diese war die Religion erst dann interessant, als sie in dieser einen Nutzen für ihr Machtstreben, ihren Machterhalt sahen. Machterhalt sahen. Wie Karl der Große, der ganz unchristlich das Christentum verbreitete, um sein Kaisertum zu sichern. Indem er tausende Gefangene Sachsen und Thüringer hinrichten ließ, weil sie sich der Taufe verweigerten. Dann haben die Geistlichen und Mönche die Frauen als Priesterinnen verdrängt und von diesem Amt ausgeschlossen. Deshalb konnte eine Frau nie Papst sein, wo käme man dahin? Und dann kam noch die Hybris der Fischersfrau und ihren unterwürfigen, schwachen Mann dazu. Papst zu sein reichte nicht aus, sie wollte Gott sein. Jetzt war aber Schluss mit lustig, selbst für den ach so geduldigen Butt, der ja ein verwunschener Prinz war. Nach dem letzten hinterhältigen Ruf des Mannes, »Mantje, Mantje, Timpete, Buttje, Buttje in der See«, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Dieser feige Sack der Fischer hat sich hinter seiner Frau versteckt und ihr nie bis auf einmal widersprochen. Aber Gott zu werden ist doch schon ein bisschen anmaßend, meinst du nicht? Warf Hans ein. Überhaupt nicht. Was charakterisiert einen Gott? Fragte grimmig Bertha. Gott erschafft etwas. Das Weltall, die Erde, Sonne, Mond und Sterne. Das ist schon vermessen. Er bringt aber auch Leben hervor. Kein Mann schafft das, auch kein Gott. Denn die männlichen Götter haben sich das nur eingebildet, wie Jehova, der Menschen aus rotem Lehm formte und ihnen Leben eingehaucht hat. Und später, als Lilith, Adams erste Frau, davongelaufen war, habe er aus Adams Rippe Eva hervorgebracht. Die nordischen Götter um Odin haben die ersten Menschen Ask und Embla aus den Stämmen einer Esche und Ulme geschnitzt und ihnen Leben eingehaucht. Oder Zeus, der die schwangere Metis verschlang und Athena dann als Kopfgeburt hervorbrachte. Hephaistos musste deswegen den Schädel des Göttersvaters zerschlagen, damit seine Tochter Athene in voller Rüstung hervorspringen konnte. Dies alles haben die männlichen Götter aber nur einmal getan. Und dann haben sie diese lästige Aufgabe, Leben hervorzubringen, wieder den Frauen überlassen. Durch die Erfüllung dieser Aufgabe sind die Frauen viel mehr göttlicher Natur als die Männer. Also das katholische Kirchenmädchen in mir, so die Ministrantin war, die schreit ganz laut, Blasphemie, Blasphemie. Und ich weiß, ich habe mal das Feedback bekommen von einer Frau, wo ich auch weiß, dass sie zuhört. Die hat zu mir gesagt, Valerie, wenn ich dir zuhöre, das war, glaube ich, in so einem Workshop, Gott ist kein alter weißer Mann, habe ich immer das Gefühl oder die Frage, ist das nicht Blasphemie? Das denke ich mir auch, wenn ich ihr zuhöre. Und das finde ich total spannend, weil es ist mal wieder so logisch. Ja, also natürlich ist Leben gebären, ist ja göttlich. Und es ist doch so logisch, dass wir eben deshalb also Frauengöttinnen hatten, Muttergöttinnen hatten. Die Mutter ist die Göttin. Und ja, wir inkarnieren als, also wir können das inkarnieren in uns. Das heißt ja nicht, dass wir uns als Frauen auf der Erde zwingend als Göttinnen sehen, aber eben, dass Frauen das nicht sein können und dass wir nur noch Götter, männliche Götter, irgendwann angefangen haben anzubeten. es ist absolut absurd und das wissen wir ja und das spüren wir. Und ich glaube, gleichzeitig spüren wir auch, wie krass das ist, das mal so klar auszusprechen, und diesen ganzen Göttern da draußen eigentlich die Macht zu nehmen, mit dieser Aussage oder mit dieser Bewusstsein von, nee, wir sind die Göttin. Und jetzt nicht in diesem New Age-Geplappere, ja, so nur weil wir uns halt weiße Wallekleider anziehen, und irgendwie uns total schön und reich fühlen, sind wir plötzlich göttlich, sondern wenn wir diesem Prinzip das Leben gibt, so wieder vollkommene Anerkennung oder auch Ehrung und zurückgeben und sie wirklich ins Zentrum stellen, als oberstes Prinzip oder als ja am meisten zu schützendes Gut in die Mitte stellen, dann haben wir unsere Göttin wieder.
Also ja, das mit dem Blasphemie-Gedanken finde ich interessant. Kommt bei mir jetzt nicht auf, weil aber es liegt natürlich sehr nah, ja, so, aber es ist jetzt keine Frage, die ich mir jetzt stellen würde oder die ich mir auch gestellt habe jemals so, sondern was bei mir aber aufkommt, ist so ein für mich persönlich gibt es so zwei Teile, die sehr göttlich sind. Ja, und zwar ist es einmal Mama Erde, die für mich sehr göttlich ist, und einmal, und ich nenne das für mich so, Papa Himmel. So, für mich gibt es das Väterliche und das Mütterliche, beides. So, und es ist für mich beides göttlich. Ja, und die haben für mich aber unterschiedliche energetische Qualitäten. Ja, und die sind aber beide nicht getrennt voneinander, so, sondern irgendwie die Erde gibt es nur mit dem Himmel. Und den Himmel gibt's auch, kann ich auch nur wahrnehmen, weil ich auf der Erde bin. Also es ist so, das ist so eine Einheit für mich. Ja, und da gibt es eben das Väterliche, und zwar nicht in der Rolle des Vaters, den wir sozusagen, wie wir ihn gemacht haben, sondern für mich ist das was, was mir wie so eine innere Führung gibt,
So ein
wo ich
männliches
mich
Prinzip, oder?
ausrichten kann. Bitte?
Ein männliches Prinzip quasi in uns.
Genau, das männliche Prinzip, genau, ja, so, das ist für mich verbunden mit dem Himmel, mit dem nach oben ausgerichtet sein, mit meinem höheren Selbst, mit der Quelle. Das ist für mich, ich fühle, dass das ganz viel mit dem männlichen Prinzip zu tun hat. Und ich fühle gleichzeitig, dass meine Verbindung zu Mama Erde, etwas sehr Weibliches ist. So, das heißt, ich habe da zwei unterschiedliche Gefühle, die sich in mir vereinen. Und ich bin sozusagen das Göttliche, weil ich genau diese zwei Punkte in mir vereine. So, das ist mein Bild von Göttlichkeit. Ja, deshalb ist es so ein, fällt es mir schwer, ja, sozusagen, das eine ist Blasphemie, das andere ist, weiß ich nicht. Also so, das ist, für mich ist das, was wir daraus gemacht haben, ne, natürlich komplett unnatürlich. So, ja? Also auch wenn wir, also wenn ich mich erinnere, in Kirchen oder in Gottesdiensten gewesen zu sein, also das, was auch die katholische Kirche daraus gemacht hat, das ist ja komplett irre. Ne? Also, dass da auch nur Priester teachen dürfen, zum Beispiel, also nur Männer teachen dürfen oder so, ne? Und das ist ja alles. Also hat für mich gar nichts damit zu tun, mit dem, wie mein Gefühl ist zu Göttlichkeit und wie mein Gefühl, meine Beziehung dazu ist, ja, zu Gott. Und ich zum Beispiel empfinde auch, wenn ich so sage, zum Beispiel, wenn ich im Gebet bin, empfinde ich Gott, den ich anbete, als total männlich. Ja, diese Energie, die ich da anbete, weil ich erstmal in diese Verbindung nach oben gehe und ganz oft im Gebet ein Dialog entsteht zu diesem ausgerichteten männlichen Prinzip, weil ich das andere, das weibliche Prinzip und diese Göttlichkeit in Mama Erde, ja, und in diesem weiblichen, in diesem Lebengebenden, das ist zum Beispiel etwas, mit der gehe ich in einen anderen Dialog, wie ich das tue, ja, so nach oben ausgerichtet zu diesem männlichen Prinzip. So, ich kann das nur aus meinem Empfinden heraus so beschreiben. Ja,
Ja.
genau. Und
Ja.
das andere ist für mich, das ist so konstruiert. Also alles andere ist für mich so konstruiert, ja.
ich gehe da total mit, dass es so unterschiedliche Formen von Dialogen gibt, die sich unterschiedlich anfühlen und unterschiedlich ausgerichtet sind. Ich glaube, vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen und erstmal schauen, wirklich, was, also worum geht's? Wo dürfen wir hinschauen? Nämlich, dass wir wie so Worte finden oder eine tiefere Bestätigung finden für das, was wir spüren, nämlich, dass das Christentum oder generell moderne Religionen nicht das repräsentieren, was für uns wahr ist, was für uns Frauen auch gut ist, generell, was für die Erde und Menschheit gut ist, sondern das finde ich das Wichtige und erstmal Ausschlaggebende, dass das entstanden ist, um Macht aufzubauen und auszubauen. Also deshalb wurden die Geschichten, die waren früher anders. So, die Geschichten im Matriarchat, und wir haben über Jahrtausende im Matriarchat gelebt, waren anders. Und wir hatten Göttinnen, und wir hatten ganz andere Prinzipien, über die wir gesprochen haben. So, und dann der Grund, warum wir all das vergessen haben, zumindest in unserer Kultur, den haben wir jetzt auch besprochen. Und warum, sage ich mal, alles dafür getan wurde, dass wir das vergessen, nämlich Geschichten umgeschrieben wurden. Heilige Bücher geschrieben wurden mit diesen neuen Geschichten, Märchen neu geschrieben wurden und so weiter. Der Grund ist Machtausbau. Ja, das heißt, das sind Prinzipien, die auf etwas beruhen, was uns nicht dient. Die sind ja auch nicht ehrlich. Es wird uns ja nicht so kommuniziert. Es gibt ja keine Transparenz darüber, nicht wirklich so, die Geschichte wurde euch deshalb erzählt. Jetzt lasst uns mal irgendwie schauen, was es denn war. Diese Suche nach Wahrheit, die müssen wir ja für uns entscheiden zu gehen. Und die allermeisten Frauen treffen da auf große Widerstände, innere wie äußere. Und da kommen wir an die Hexenrunde dran, ne? Also wenn wir so Angst haben oder sogar Schmerzen haben, wirklich so merken, dass wir energetisch, aber auch in echt von draußen, von Menschen davon abgehalten werden, unsere Wahrheit zu sprechen und dafür einzustehen, wenn wir merken, dann wird das Leben schwer. Viele Frauen kennen dieses Gefühl auch einfach so, ich sterbe, wenn ich jetzt meine Wahrheit spreche, wenn ich mit meinen spirituellen Kräften rausgehe, wenn ich quasi versuche, mir das zurückzuerobern, wo ich spüre, das war mal. Ja, so, also da kommen wir an unsere Hexenwunde ran, auf der Suche nach dieser Wahrheit. Und ich glaube, der erste Schritt hier, so als Abrundung jetzt mit diesem Kapitel, was wir vorgelesen haben, ist nochmal Worte dafür zu finden, eine Bestätigung zu uns wie so anzunehmen. Ja, es gab etwas anderes, es gibt eine Wahrheit, die wir uns wie so zurücknehmen dürfen, an die wir uns erinnern dürfen. Also es gibt Göttinnen, von denen wir nichts mehr wissen. Oder es gibt Göttinnen, die für uns da sind, die für uns wirken können, wo die Geschichte falsch und anders erzählt wird. Das heißt, wir haben ja ein komisches Verhältnis zu ihnen. Wir haben ja ein komisches Verhältnis sowohl zu Lilith als auch zu Eva. Ja, das besprechen wir bei uns auch. Also wir müssen erstmal diese archetypischen Kräfte so wieder, sag ich mal, kennenlernen, damit sie uns ihre Kraft geben können.
Ich glaube, dass wir da aber auch unterscheiden, also dass wir da sehr differenziert eine Diskussion vielleicht anregen können darüber, weil wenn du von Göttinnen sprichst oder Göttinnenfiguren, denen du sprichst, dann sind es ja ganz oft einfach so archetypische Anteile von etwas, was göttlich ist. So, was wir dann auf der anderen Seite haben, sind die großen Weltreligionen, die alle eins gemeinsam haben, nämlich dass sie einen Gott sozusagen, oder eine Figur als Gott, wie so bestimmen. So, was wir oft auch mit so einem Bild von, wenn wir da irgendwie im Widerstand sind, mit so einem Bild von dem Universum oder der Quelle oder was auch immer, beschreiben. So, das heißt, das ist ja der Glaube, dass es etwas gibt, was außerhalb unserer menschlichen Geschichte liegt. Also unserem realen Begreifen oder sehen, was wir sehen oder können oder begreifen können, was irgendwie aus einer Quelle kommt, aus etwas übergeordnetem, ja, was Leben sozusagen initiiert. Ja? Und das ist so das Große darüber. Und natürlich ist es für mich aus meiner Perspektive nicht alleine möglich. Also es kann nicht eine göttliche Quelle geben, die ohne das weibliche Prinzip, also ohne die Erde dazu, das Leben initiiert. So, ja, so ist mein Bild. Und dann, und da reden wir von der großen Vereinigung, ja, zwischen etwas, was die großen Weltreligionen in einer männlichen Person sozusagen darstellen. Und dann gibt es sowas wie Götterfiguren, ja, die unterschiedliche Rollen nochmal auch einnehmen und spielen. Die sind aber nicht dieses große Prinzip, aus dem Leben entsteht, aus dem die ganze Menschheitsgeschichte entstanden ist, ja, so, sondern, ne, und das sind auch viele Göttinnenfiguren, sondern das sind archetypische Anteile, die nochmal was anderes sind. Also, da,
Ja,
ja,
ja.
so, ich glaube, was total wichtig ist, ist aber erstmal diese Anerkennung von dieses Große, ja, was Weltreligionen ja versuchen, in irgendwelchen Schriften festzuhalten oder sich danach auszurichten oder das anzuerkennen, das anzubeten, dieses große, wo kommt denn das Leben her? Ja, was hat denn die Welt erschaffen? Ja, diese großen Fragen, dass die nicht nur aus einem männlichen Prinzip entstanden sein können, sondern dass wenn wir in jeden Organismus schauen, wenn wir in die Natur schauen, dann sind es immer sozusagen diese beiden Energien, die gemeinsam Leben erschaffen. Und ich glaube, diese große Frage, ja, wäre so für mich das Relevanteste, ja, das anders zu, also anders war, also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, und dann kommen wir zu diesen ganzen anderen, ich sage jetzt einfach mal kleineren Göttinnen und Götterfiguren, die einfach so archetypische Anteile haben, sondern weißt du, was ich meine? Also
Ja.
dieses große erstmal.
Es gibt da so ein Bild, ich glaube, in der Religionswissenschaft, was ich mir mal gemerkt habe, was ich ganz schön finde. Und zwar, also es ist wie so, Gott ist ein großer Kristall. Und wenn wir von verschiedenen Göttinnen und Göttern sprechen, dann sind es wie so die kleinen Kristalle im großen Kristall, ja,
Ja,
die alle
genau.
etwas Göttliches haben und etwas davon symbolisieren, was wir Menschen einfach nehmen können, um vielleicht Anteile davon zu erklären, um es greifbar zu machen,
Ja.
um ja es irgendwie verständlich zu machen, Geschichten darüber schreiben zu können. Ne? Und das sind alles Teile des großen Kristalls und gleichzeitig sind sie eben aber auch ein Teil des Kristalls. Das heißt, man muss auch das große Ganze betrachten, um alles zu verstehen. Das ist so ein bisschen das, was du meinst, oder?
Ja, genau. Also was ich damit meine, ist auch vor allem, wenn wir begreifen, dass dieses Große, also das, was wir im Christentum, weiß ich nicht, den Vater Gott nennen oder ja.
Naja, dann nennen wir es die Dreieinigkeit, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Drei
Genau.
männliche Prinzipien.
Genau. Wenn wir das als den Ursprung, die Quelle bezeichnen, so dann ist uns, also dann fehlt da ja der weibliche Anteil. Ja,
Genau, der
so.
wurde genommen. Und
Genau. Richtig. Und für mich ist es jetzt zum Beispiel Gaia oder Mutter Erde oder was auch immer, die das repräsentiert. Ja, da kann man ja darüber diskutieren, was repräsentiert denn noch alles das weibliche Prinzip so. Aber das ist der Teil, der fehlt. Wenn wir den in das große Ganze wieder implementieren, wenn wir das große Ganze nicht mehr getrennt sehen können, als es gibt nur den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, ja, dann ist auch automatisch klar, dass im Großen und Ganzen beide Anteile existieren. Dass natürlich Göttinnen, Götter, also dass dann sozusagen ja, archetypische männliche und weibliche Anteile da drin sind, die das Ganze nochmal unterteilen. Das ist dann nämlich völlig logisch. Ne? So.
Stimmt. Genau, wir sind ja auch nicht umsonst Mann und Frau auf dieser Erde.
Richtig,
Und
genau. Ja.
also das Wichtige daran ist, glaube ich, und damit können wir heute irgendwie so ein bisschen diesen Teil abschließen, dass wir Frauen uns um diese Rückerinnerung an die Göttinnen oder an das weibliche Prinzip auch kümmern. Und dass wir wissen, wir sind dafür hier. Das wird auch kein Mann für uns machen. Es hilft auch nicht, auf Männer zu schimpfen. Es hilft ja auch nicht, aufs Patriarchat zu schimpfen. Ja, also die Lösung ist, uns dessen wieder bewusst zu werden und uns daran zu erinnern, weil diese Erinnerung wurde uns ausgelöscht und wir wurden abgeschnitten davon. Für mich hat das also so ganz persönlich individuell dazu geführt, dass ich meinen Kontakt zu allem Göttlichen irgendwie total abgebrochen, unterbrochen habe, weil das Einzige, was ich kannte, nämlich das Christliche oder sagen wir mal dieses männliche Prinzip, was mir da so vorgelebt wurde, hat sich für mich irgendwann so falsch angefühlt, dass ich da komplett zugemacht habe. Und dann kommen viele, das beobachte ich im Außen, in diese, ja, nennen wir es mal Feminismusblase rein, wo zwar ganz viel berechtigt passiert, wo ich aber das Gefühl habe, dieses Beschweren und dieses Aufzeigen von Problemen hat halt keinen Lösungsansatz, weil das meine persönliche Wahrnehmung, den allermeisten Frauen die Erinnerung an das weiblich-göttliche fehlt. Also weil wir jetzt mal kollektiv abgeschnitten sind von diesem göttlich-weiblichen Prinzip. Also von diesem Zugang zu unserer eigenen Heiligkeit. Oder sagen wir mal, uns fehlt der Zugang zur weiblich-göttlichen Führung. Und das hat so viele Aspekte und es ist so eine Riesenarbeit, es ist eine wunderschöne Arbeit, diesen weiblichen spirituellen Weg auch wieder zu gehen, ja, da einfach in die Erinnerung zu kommen. Und das ist das, was uns Frauen in unsere Kraft bringt, wo wir dann, das fühle ich so sehr, in dieser Kraft auch auf eine Art wirken, da müssen wir nicht gegen die Männer kämpfen. Ne? Also da bewirken wir diese neue Welt, diese andere Welt automatisch. Da müssen wir nicht schimpfen und nicht auf Demos gehen, auch wenn ich nichts gegen Demos habe oder nichts. Ich habe nichts gegen Menschen, die auf Demos gehen, ganz und gar nicht. Aber einfach wenn ich lerne, das wieder zu verkörpern und als Frau, die keine Göttin ist, sondern Königin wieder bin, ja, dann bilden wir diesen Gegenpart und dann erst, wenn wir diesen weiblichen Gegenpart verkörpern, glaube ich, können wir mit diesem männlichen Gegenpart, und das ist die Aufgabe der Männer, wieder in so eine Einheit kommen, ja, wo dann was Neues geboren werden kann. Und das ist ja das, was wir so sehr fühlen, was wir brauchen, aber irgendwie teilweise den Weg noch nicht sehen.
Ja. Also ich fühle sehr, wie du es beschreibst und was du meinst. Und gleichzeitig entsteht in mir so etwas, das ist etwas, was wir uns, wenn wir wenn wir über den Kopf da dran gehen, dann ist es für mich total stimmig. Wenn wir über den Körper da dran gehen, stimmt es für mich so nicht, weil ich brauche keine Erinnerung, weil meine Gene, alles in mir, der ganze Körper hat sozusagen, also der Yin-Yang-Ausgleich nur energetisch in meinem Körper, wenn der nicht mehr da ist, nicht mehr stimmt, dann bricht jedes körperliche System zusammen. So, das heißt, es ist was, was wir immer noch haben.
Ja,
und davon
du
sind
hast
wir
zu.
Nicht abgeschnitten.
Ja, 100%.
Davon sind, ne?
Aber
genau,
nee,
so. Und
das ist der weibliche spirituelle Weg, zurück in den
richtig,
Körper, weil du hast einen Zugang zu deinem Körper, aber den musst du ja mal widerlegen, weißt du?
Richtig,
So wieder
richtig, genau.
Freilegen, diesen Zugang zum Körper,
mir,
das ist ja
ja,
der
mir ist es aber,
spirituelle Weg.
Mir ist es, ja, mir, ja, ich weiß genau, so, mir ist es aber wichtig, das zu betonen,
ja, super.
Ja, dass wir haben da, wir sind da nicht von abgeschnitten, ja, wir sind von den Geschichten abgeschnitten, ja, uns wurde erzählt oder wir erzählen uns selbst, dass es halt nur dieses Männliche gibt, das ist aber eine Lüge, so, es gibt nicht nur das Männliche, so, sondern
ja,
es gibt beides, es gibt in uns, in der Natur, schau da raus, es gibt überall die Zyklen, es gibt nur männlich und weiblich, da fehlt nichts, ja, so, das ist nicht abgeschnitten, sondern es ist da, ganz real. So, wenn du in deinem Körper, wenn du dir dein Human Design anschaust, wenn du dir deine Gene Keys anschaust, egal was du dir anschaust, du wirst immer sehen, du hast weibliche, männliche Anteile, du hast Yin und Yang Energie immer überall. So, ja, die ist nicht weg. Die kann nämlich gar nicht weggemacht werden. Die kann uns auch gar nicht genommen werden. So, it's not possible. Ja, so, das ist mir so wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist etwas konstruiert, ausgedachtes, das sozusagen den Fokus auf das Männliche legt und dem einfach mehr Raum gegeben hat. Ja? Und das andere ist aber genauso noch da. So, das heißt, ja, wir sind vom Kopf her, von den Geschichten, die uns erzählt wurden, abgeschnitten worden, weil da der Fokus weggenommen worden ist. So, aber das ist deshalb, ist es nicht weg, weil es kann nicht weggehen. So, sonst würde diese Erde untergehen und unser ganzer Körper würde nicht mehr funktionieren.
Und wenn wir nicht mehr erleben. Ja.
Richtig. Ne? So, der Aspekt war mir einfach nochmal wichtig, den mit reinzubringen. So,
ja, sehr wichtig.
Weil er da ist.
Ja. Ja, und das ist ja genau dieser weibliche spirituelle Weg, in den Körper wieder zu kommen und zu fühlen, dass alles da ist, zu fühlen, dass im Hier und Jetzt alles da ist, dass die Verbindung da ist, dass die Muttergöttin da ist, dass wir Leben schaffen und Leben schaffen immer größer ist als Zerstörung. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben. Es gibt keinen Weltuntergang. Wir sind jeden Moment dabei, dieses Leben neu zu erschaffen. Und im Hier und Jetzt, das ist ja das weibliche Prinzip auch, im Körper zu sein, im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt glücklich, erfüllt und zufrieden zu sein. Und das ist möglich, wenn wir zurück in den Körper kommen. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig, sag du mal, wie du es denkst, würde ich trotzdem sagen, dass es einfach eine lange Reise sein kann, wieder in den Körper zurückzukommen, wieder das Vertrauen in die eigene Körperwahrnehmung zu lernen und vor allem dann auch danach zu leben und dieses Leben danach auszurichten, auch wenn das Außen, das System ganz anders funktioniert und wirkt. Also konkretes Beispiel, wenn ich in meinem Körper merke, dass ich meine Kinder nicht auf diese Schule schicken möchte, so ich habe ein Beispiel von einer Freundin gesehen, aber es gerade real in dem Leben dann keinen Weg gibt für eine andere Schule für die Kinder, dann handele ich gegen etwas, wo mir eigentlich mein Körper sagt, das ist nicht das richtige Prinzip. Es ist jetzt sehr real, ne? Aber und dann ist die Frage, okay, was mache ich jetzt? Also welchen Weg gehe ich? Und das ist nicht immer einfach. Also auch bei meiner Körperwahrnehmung wirklich zu bleiben und mein Leben komplett danach auszurichten. Und dann eben nicht wieder in den Kopf zu rutschen, in den Verstand zu rutschen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube, lasst uns mal über den Körper sprechen, noch kurz, ja? Weil das gar nicht so weit weg ist von, wenn wir über Göttlichkeit sprechen und so, weil das ganz real so ist, also dass du überhaupt wahrnimmst in deinem Körper, dass sozusagen der Impuls da ist, dass etwas richtig oder falsch ist, bedeutet ja, dass du in deinem Körper bist. So. Dieses Wahrnehmen davon schneiden sich ganz viele ab. Ja, und dieses, dass wir überhaupt im Körper präsent sind und das Wahrnehmen ist ja schon der Weg dahin. So. Und gleichzeitig können wir auch nur die Dinge wahrnehmen, wenn wir uns um unseren Körper kümmern. So, und was bedeutet das denn? Und das ist was wir total, wie sagt man das deutsche Wort, unter, oder was in Vergessenheit gerät oder was wir unterschätzen. Unterschätzen ist das Wort. Was wir total unterschätzen, uns gut um unseren Körper zu kümmern. Und damit meine ich weder Diäten noch Essen noch sonst irgendwie was, noch Sport, noch, ja, also das meine ich damit alles nicht. Und
du meinst nicht Lifestyle? Und
genau, und gleichzeitig spielt es natürlich aber dann da rein, weil es natürlich dann damit zusammenhängt. Aber dass ich zum Beispiel einfach auf meinen natürlichen Rhythmus achte, dass ich darauf achte, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja, das meine ich mit mich um meinen Körper kümmern. Also wenn ich die ganze Zeit in Ablenkungen bin, die ganze Zeit, weiß ich nicht, über meinen Schlafrhythmus hinausgehe, die ganze Zeit mich viel zu viel Stress aussetze, so all das wirkt ja so körperlich. Ja, und wenn wir in einer Gesellschaft leben, die den Körper bis aufs Äußerste strapaziert, dann können wir diese Signale nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wir müssen für uns Möglichkeiten finden, unseren Körper wieder ernst zu nehmen. Ja, und uns um den zu kümmern. Weil alles, also dieses nur im Geiste zu sein, ja, und nur in anderen Schichten zu sein, unseres Seins, das funktioniert nicht. Also ohne unseren Körper funktioniert gar nichts. So. Nichts. Ja, du kannst nur schwanger werden in einem Körper, der sozusagen ready dafür ist, ja, dass er das packen kann. Also dass er, ja, so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir da anfangen, ja, dass uns das unglaublich viel Kraft und Potenzial gibt.
Ja.
Also wirklich auch in, weißt du, so wie Wie sieht es um unsere ganzen, also so die ganzen Methodiken, die jetzt natürlich auch zum Glück einfach immer mehr kommen, also dass wir mit unseren Faszien, dass wir schauen, was haben wir alles körperlich gespeichert, ja, wie, alle emotionalen Releases, das passiert
Alle
alles über unseren
Emotionsarbeit gehört
Körper.
dazu, ja.
Alle Emotionsarbeit, das passiert alles über unseren Körper.
Nervensystem.
Ja, so. Nervensystem gehört dazu, genau. Aber auch, wie sehe ich mich, wie behandle ich, wie fühle ich mich überhaupt in meinem Körper? Wie viele Frauen haben keine gute Beziehung zu ihrem Körper? So, lasst uns doch da mal anfangen, anstatt uns über, weißt du, was ich meine? Also,
Ja.
das sind so Basics, die für mich so, die so wichtig sind.
Ich möchte zwei
Ja.
konkrete Beispiele reingeben, ganz banal eigentlich, die vielleicht zeigen, also es geht weder um Lifestyle noch auch um Gesundheit. Es geht jetzt nicht um gesund essen oder sowas, ne? Sondern erstes Beispiel, bist du müde oder bist du ausgeruht? Und wenn du müde bist, was machst du denn? Wie oft übergehst du, dass du müde bist und warum? Meistens mit einem Leistungsgedanken dahinter, mit so einem inneren Antreiber, der definitiv patriarchal ist. So, ich muss um. Und es ist ja natürlich auch die Lebensrealität von vielen Frauen so, ne? Also wir müssen über unsere körperlichen Grenzen gehen, meinen es zu müssen, um irgendwie zu funktionieren, um das Ganze am Laufen zu halten. Zweites Beispiel wäre, wo in deinem Zyklus stehst du gerade? Bist du gerade in deinen fruchtbaren Tagen oder bist du in den unfruchtbaren Tagen? Oder wie es jetzt ist in der Menopause, weiß ich nicht, weil da bin ich noch nicht. Aber allein dieses, also jungen Mädchen oder Frauen, das, sag ich mal, beizubringen oder zurückzugeben, zu wissen, bin ich gerade fruchtbar oder nicht und was bedeutet das denn, ist so ein ganz einfaches Ding, was in der realen Umsetzung irgendwie super viele Probleme mit sich bringt, wo die allermeisten nicht antworten können.
Ja, das sind zwei gute Beispiele.
Und wenn ich mir überlege, was mit mir passiert ist, als ich mir über meinen Zyklus bewusst geworden bin und darüber bewusst geworden bin, beispielsweise, dass ich die Pille nicht brauche, weil ich lernen kann, jeden Tag mit meinem Körper einzuchecken, um zu wissen, bin ich gerade fruchtbar oder nicht. Es war so eine riesengroße Ermächtigung in mir selber. Ich habe nicht irgendwie, weißt du, so ein Medikament gebraucht, was mich hormonell total verändert, sondern ich kann mit meinem Körper einchecken und weiß ganz genau, wo ich stehe und was es zu tun gilt. So, und dann spüre ich auch Lust viel mehr. Ja, oder eben auch Unlust. Und ich spüre auch, habe ich gerade Energie, total viel zu machen, oder bin ich eher im Rückzug und in der Innenschau? So.
Ja, und dann kommen wir natürlich auch, wenn wir über Körperlichkeit sprechen und über Energien sprechen, kommen wir natürlich auch zum Thema Sexualität. Ja, also wie viele Frauen kennen wir, für die das ein ganz, ganz großes Thema ist, ja, mit ihrer Sexualität. Ich habe unzählige Frauen schon gehabt, die zu mir gekommen sind, die aus unterschiedlichsten Gründen mir erzählt haben, dass sie gar keine Sexualität mehr leben können, weil XY unterschiedliche Symptome natürlich, ja. Aber das ist so, ja. Also, wenn wir über Göttinnen sprechen und über Göttlichkeit sprechen, dann lasst uns da ansetzen.
Ja.
Ja. Weil das, also, wenn ich keinen Zugang mehr habe zu dieser Lebensenergie, zu diesem Elixier, zu sexueller Energie, zu kreativer Energie, zu dem, was uns als Menschen in unseren Körpern ausmacht, kann ich auch nicht den Zugang finden zu dem Göttlichen. So, ich kann es nicht nur über den Kopf finden. Was jetzt nicht bedeutet, so, dass wenn du keine Sexualität gerade lebst oder da irgendwie dein Thema mit hast, dass du, weiß ich nicht, schlechter bist, irgendwas an irgendwas Schuld hast oder sonst irgendwas, sondern so, was ich damit sagen möchte, ist, da dürfen wir anfangen. Wir dürfen uns um unsere Körper kümmern, um unsere Körperinnen kümmern und dürfen da schauen, ja, dass wir da eine gesunde Balance leben und dass der wieder in Balance kommt. Und dann kommt automatisch auch sozusagen unser Zugang zu unserem, zu dem weiblichen spirituellen Weg. Ja? Der geht nicht über den Kopf.
Ja, und da zeigen sich auch diese ganzen patriarchalen Konstrukte, wie, also sagen wir mal so, der Rückweg zur Göttin in uns wäre, ich liebe, akzeptiere mich, ich lebe meine Lust frei aus, ohne meinen Körper verändern zu wollen, ohne meinen Körper anpassen zu müssen. Ohne Scham, ohne mich klein zu machen, ja, sondern so wie ich bin im Hier und Jetzt, bin ich genau richtig und in Ordnung. Ich verdiene es, ausgeruht zu sein. Ich darf mir aber auch Liebe empfangen erlauben, Lust empfinden und Liebe geben erlauben, auf allen Ebenen so. Und das, wenn wir das leben, werden wir, also dann sind wir auch so. Dann wird da draußen auch alles einstürzen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn wir uns vorstellen,
ja.
ne, dass
Ja.
einfach alle Frauen
Ja.
in ihrem Körper,
Ja.
in Hier und Jetzt, zufrieden sind, ausgeglichen, mit ausgeglichener Sexualität, ohne sich für irgendwas zu schämen oder versuchen, an sich irgendwas rumzudoktern und rumzubessern, haben wir eigentlich schon alles geschafft. So, und sind ready
Total.
für Holleland.
Total. Total. Ja. Ja, genau. Weil das nämlich auch bedeutet, dass wir sozusagen die emotionale Arbeit automatisch dann auch tun, wenn wir uns wirklich um unsere Körper kümmern, ne?
Genau, die kommt, genau, das ist das. Also wenn wir diesen Zugang wieder leben, freilegen, dann merken wir sowas wie, oh, ich schäme mich, oder oh, ich werde wütend, weil. So, dann kommt die emotionale Arbeit. Das ist die Energie, die in unserem Körper fließt. Das heißt, nur in der Körperverbindung können wir an unsere Emotionen wirklich rankommen und da, sage ich mal, auch Blockaden lösen und in die Heilung gehen. Genau, dann machen wir die emotionale Arbeit automatisch, die nötig ist. Um eben in eine emotionale Freiheit zu kommen, in den freien Ausdruck zu kommen. Ja, und dann werden wir auch wieder diese, dann sind wir diese Schöpferinnen, ja, die einfach aus ihrer Präsenz heraus, aus dem Hier und Jetzt, eine neue Welt verkörpern. Da müssen wir auch nicht so viel tun, so, ne, sondern wir verkörpern das, wir empfangen das dann und wir gebären dann eine neue Realität, Stück für Stück.
Sehr schön.
Wunderschön. Haben wir doch erstmal einen runden Bogen.
Ja.
Sagt uns mal, ob ihr uns zustimmt oder wie ihr das seht, noch wo ihr steht. Schreibt uns das wieder in die Gruppe. Wir freuen uns, davon zu lesen.
She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.